Ja, wir gehen heute in den letzten Teil unserer Predigtreihe über Pfingsten und den Heiligen Geist. Bernd hat es ja gerade schon ein bisschen skizziert, so die letzten zwei Sonntage. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist hier auf dieser Erde wirkt und dass er ein Ziel hat, nämlich sein Reich zu bauen. Wir haben gesehen, worum es geht, dass wir uns als Kinder Gottes ihm zur Verfügung stellen als Werkzeuge, Gott zur Verfügung stellen als Werkzeuge in seiner Hand, dass er uns mit seiner Kraft erfüllen kann. Und wenn ich jetzt heute Morgen so in die Runde schaue, dann weiß ich nicht, wie kraftvoll du dich fühlst. Die meisten von euch gucken mich einfach nur groß an. Und ich möchte jetzt das nicht werten, euren Blick, aber ich möchte euch kurz ein bisschen was von mir erzählen, wie es mir ganz oft geht mit diesem Thema von Kraft und Kraft erfüllt sein und Heiliger Geist und so weiter. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann merke ich vor allem eins, dass ich mit meiner Kraft eigentlich ganz zufrieden bin. Ich bin körperlich einigermaßen fit, ich fahre E-Bike, aber ich komme es geht auch ohne. Ich kriege das einigermaßen hin. Ich habe die Möglichkeit, meine Freizeit aktiv zu gestalten. Ich bin handwerklich jetzt nicht ganz unbegabt. Ich kann mit dem Computer umgehen. Ich komme im Internet zurecht. Ich bin jetzt nicht sozial isoliert, sondern habe auch da Beziehungen. Emotional, psychisch einigermaßen stabil. Mein Leben läuft eigentlich ganz gut. Ich habe sogar eine Gemeinde, in die ich gehen kann. Viele tolle Leute, die ich jede Woche sehen kann. Und alles zusammen, so mit den großen, kleinen Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt, komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Und ich stelle fest, Gottes Kraft, der Heilige Geist, ist für mich ganz oft nicht alltagsrelevant. Ich brauche ihn nicht. Es geht auch ohne. Wir haben in die erste Gemeinde hineingeschaut. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde dort erlebt hat, wie sie unter Bedrängnis kam, wie man ihnen gesagt hat, wenn ihr weiter von Jesus redet, dann bekommt ihr von uns eins auf die Nase. Ein bisschen drastischer formuliert, aber das ist das Prinzip dahinter. Und sie haben gesagt, hey, aus unserer Kraft heraus können wir nichts machen. Denn wir haben Angst. Wir ziehen uns zurück. Wir machen die Tür zu, dass uns keiner anschauen kann. Und sie haben gesagt, nein, das wollen wir nicht tun. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und sie haben sich danach ausgestreckt, haben es erlebt. Sie haben diese Kraft alltagsrelevant gebraucht. Ich weiß nicht, ob du die Kraft des Heiligen Geistes brauchst, um zu deinem Arbeitsplatz zu fahren. Wahrscheinlich eher weniger, denn du hast ein Auto. Und das fährt in aller Regel ganz gut. Es gibt so die besonderen Zeugnisse immer wieder von Leuten, die dann sagen, hey, mein Auto ist nicht gefahren. Und dann habe ich gebetet und dann fuhr es wieder. Oder wie auch immer. Deine Arbeit, die du machst, die hast du in der Regel gelernt über Jahre hinweg, hast du vielleicht sogar studiert. Dafür brauchst du nicht den Heiligen Geist. Verheiratet bist du, weil du irgendwann mal eine junge, attraktive Frau oder einen jungen, attraktiven Mann gesehen hast und irgendwelche Hormone in dir verrückt gespielt haben, du irgendwann mal auf die Idee gekommen bist, dann noch mehr zu machen, und wir feiern ja ganz gern, und dann zieht man sich noch schön an und verkleidet sich ein bisschen und kriegt noch Geld dafür. Ist ja ganz gut, ja. Und jetzt bist du halt verheiratet. Und das läuft. Für was brauche ich eigentlich den Heiligen Geist? Und diese ganzen Gaben des Heiligen Geistes. Ich muss immer wieder feststellen, in meinem Leben, ich brauche den Heiligen Geist eigentlich so wenig, weil es mir so gut geht. Und das ist ein Problem. Ihr Lieben, dass es uns gut geht, ist ein Problem. Warum? Weil unser gutes Leben uns den Blick verstellt auf das Bessere, was Gott uns geben möchte. Wir sind gar nicht in der Lage zu sehen, was Gott für uns hat, weil wir so zufrieden sind mit dem, was wir haben. Wir haben heute Morgen im Gebet über einen kleinen Text gesprochen aus dem Markus-Evangelium von einem Menschen, der blind war, der zu Jesus gebracht wurde, damit Jesus ihn heilen kann. Und Jesus hat diesen blinden Mann genommen und hat ihn herausgeführt aus dem Ort, wo er war. Manchmal muss Jesus uns herausführen von dort, wo wir sind, damit wir überhaupt erst verstehen, was wir haben und was wir brauchen und was wichtig und richtig und gut ist für unser Leben. Und dann hat Jesus diesen Mann geheilt. Und er hat ganz appetitlich Spucke in die Augen gerieben. Ja, also wenn du mal für jemand beten willst, der blind ist, kannst du es machen wie Jesus, wenn der Heilige Geist zu dir redet. Wenn nicht, lass es lieber. Er reibt ihm Spucke in die Augen, legt ihm die Hände auf und fragt ihn, wie geht's dir jetzt? Und er sagt, ich sehe Menschen, die aussehen wie Bäume. Das heißt, dieser Mann hat schon mal gesehen. Der muss das irgendwie schon irgendwie deuten können, was er da sieht und was ist. Aber er hat noch nicht richtig gesehen. Er hat gesehen, aber noch nicht richtig. Und Jesus hat nochmal gebetet und dann konnte er sehen und er war geheilt. Und Jesus sagt, und jetzt geh nicht mehr in den Ort zurück, aus dem du gekommen bist. Manchmal muss Gott uns von dem Platz, an dem wir sitzen, wegführen an einen neuen Platz, an einen neuen Ort, damit wir überhaupt erst in der Lage sind, zu begreifen und zu erkennen, was er für uns hat. Wir sind manchmal so blind vor lauter Gewohnheit, weil wir alles haben, was wir brauchen. Es geht uns doch gut. Und selbst wenn du irgendwann mal in das gesegnete Alter von 65, 66, 67 kommst und dann eine Rente beziehst, du musst ja nicht mehr arbeiten, kriegst ja gleich das Geld hinterher. Mein Traumberuf ist Rentner. wir sind versorgt in diesem Land. Und selbst wenn du nichts hast, kannst du am Freitag zumindest noch ins Heaven kommen und dann reicht dir das, was du dort mitbekommst, noch bis am Mittwoch und dann hast du noch 2 Tage, die hältst du auch noch aus und dann ist wieder Freitag. Wir haben alles, was wir brauchen. Wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Ja, dann, wenn es uns schlecht geht. Paulus zeigt uns, dass der Heilige Geist viel, viel mehr ist als der Rettungsanker, wenn es uns schlecht geht, wenn wir krank sind, wenn uns was fehlt, wenn wir irgendjemanden anderen dazu bewegen wollen, das zu tun, was wir wollen. Ja, das ist ja auch so häufig immer, irgendwas passt mir nicht und eigentlich geht es darum, dass der andere tut, was ich will. Und dann bete ich dafür, dass Gott ihn auch umbiegt, dass er das tut, was ich will. Das ist nicht das, worum es geht und was der Heilige Geist tut in unserer Mitte. Und ich entdecke das immer wieder bei mir. Ich brauche den Heiligen Geist eigentlich nicht. Und trotzdem, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass der Heilige Geist etwas wirken kann, was uns nicht möglich ist. Was uns über das Maß hinausbringt, dieser Ballon, egal in welches Bild du das packen möchtest. Der Heilige Geist hat eine Kraft, die er in deinem Leben freisetzen kann, die dich über ein gewöhnliches Maß hinaushebt. Und er möchte dich befähigen und begaben mit übernatürlichen Gaben. Sein Ziel, haben wir gehört, ist immer Reich Gottes zu bauen. Er baut nicht dein Reich. Aber er baut das Reich Gottes und er befähigt dich damit mit übernatürlichen Gaben und dies soll es heute gehen. Und ich möchte mit euch einfach, nachdem wir in den letzten 2 Wochen vor allem in die Apostelgeschichte geschaut haben, mit euch heute Morgen in den 1. Korintherbrief hineinschauen, die Kapitel 12 bis 14. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Kapitel gelesen habe. Es sind ganz entscheidende Dinge, wenn es darum geht, dass wir in dieser Welt, in unserem Leben mit Jesus in der Gemeinde, die Kraft des Heiligen Geistes erleben können. Paulus entfaltet dort über 3 Kapitel, welchen Unterschied es macht, wenn wir unser Leben auf das beschränken, was wir haben und was uns genügt, oder wenn wir bereit sind, über das hinauszugehen und uns nach dem auszustrecken, was Gott für uns hat. Nach der Kraft des Heiligen Geistes und nach seinen Gaben. Und bevor wir in diese Kapitel einsteigen, noch eine Vorbemerkung. Wenn Paulus über den Heiligen Geist redet, dann hat er nämlich ein ganz bestimmtes Bild vor Augen, wer der Heilige Geist ist. Und das möchte ich ganz kurz nochmal verdeutlichen. Denn vor allem 2. Korinther Kapitel 1, Epheser 3 oder sowas, beschreibt er, dass Gott seinen Geist in unser Herz gelegt hat, in unser Leben geschenkt hat, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, dass er in uns lebt. Und er sagt, dieser Heilige Geist ist jetzt ein Unterpfand. Diesen Begriff verwendet er mehrfach. Ein Unterpfand, eine Anzahlung könntest du auch übersetzen. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung für das, was Gott in deinem Leben noch schenken möchte. Und dieses griechische Wort, es wird heute ein bisschen griechisch, für Unterpfand, für Anzahlung heißt Arabon. Im Altgriechisch, ich weiß nicht, wie man es heute noch aussprechen würde. Dieses Wort kommt aus der Geschäftswelt und beschreibt genau das, was heute immer noch eine Anzahlung darstellt. Wann immer jemand etwas kaufen möchte und ein Arabon macht, eine Anzahlung macht, gibt er dem Verkäufer die Garantie, dass die restliche Rate noch folgen wird. Dass der volle Kaufpreis, die Fülle dessen, was dieser Gegenstand, den ich mir kaufen möchte oder sowas, was das ist, er wird ihn bekommen. Es ist eine Anzahlung, es ist noch nicht der volle Kaufpreis, aber es ist eine Anzahlung dessen und da kommt noch mehr. Bis heute gibt es im Griechischen dieses Wort in einem etwas anderen Zusammenhang, nämlich die Verlobungsfeier heißt auf Griechisch. Ich habe das nachgeschlagen und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Party versteht ihr alle. Wie spricht man das Party aus? Party, Party ist egal, wo du hingehst. Party ist Party. Arabonon. Genau, das ist die Verlobungsfeier. Das Versprechen, wir sind noch nicht verheiratet, da kommt noch was Großes, da kommt dieses Fest mit diesem weißen Kleid und dieser Verkleidung und dem vielen Geld und alles und Party, ja, kommt, es kommt dieser Tag, an dem werden wir Mann und Frau sein. Es ist noch nicht vollzogen, wir sind noch nicht verheiratet, aber wir haben dieses Versprechen und wir gehen einen rechtsbindenden Akt ein. Ihr Lieben, wenn du dich mal verlobt hast und dich hinterher wieder entlobst, dann kannst du vor Gericht darüber streiten, wer welche Verlobungsgeschenke bekommt, weil eine Verlobung ein rechtsbindlicher Akt ist. Der Heilige Geist ist ein rechtsbindlicher Akt, den Gott uns schenkt. Der Heilige Geist, damit legt sich Gott fest in unserem Leben, dass einmal etwas kommen wird, was wir jetzt noch nicht in der Fülle haben. Aber durch den Heiligen Geist dürfen wir jetzt schon einen Vorgeschmack bekommen. Wir sind noch nicht verheiratet. Wir haben noch nicht ein gemeinsames Konto. Wir wohnen noch nicht in der gleichen Wohnung. Und all diese Themen, Sexualität und so weiter, all das fehlt noch. Aber es wird kommen. Aber wir genießen jetzt schon mal diese Zeit und freuen uns auf das, was kommen wird. Und wenn der Heilige Geist in dein und mein Leben hineinkommt, dann ist das ein Versprechen Gottes, ein Angeld, eine Anzahlung, ein Unterpfand, dass das, was in der Zukunft kommen wird, wenn wir in der Herrlichkeit bei ihm ist, wenn kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen mehr da sein wird, wenn Gott alles in allem ist, wir dürfen es jetzt schon durch den Heiligen Geist erleben. Und jetzt nochmal zurück zu dem, was wir kennen, zu unserem ach so tollen Leben, das wir haben, wo wir den Heiligen Geist nicht so sehr brauchen. Der Heilige Geist ist die Dimension, die den Himmel auf die Erde bringt. Und wenn du himmlische Verhältnisse in deinem Leben jetzt schon haben möchtest, dann funktioniert das nur durch den Heiligen Geist. Und indem wir ihm Raum in unserem Leben geben und seine Gaben in uns sich entfalten können, in der Gemeinde sich entfalten können. Der Heilige Geist zeigt uns ein Stückchen dessen, was in der Zukunft noch auf uns wartet, aber wir dürfen es jetzt schon erleben. Es ist eine Garantie für uns persönlich, für uns als Gemeinde. Es ist ein Angeld, eine Anzahlung auf das, was kommen wird. Der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, die Gaben, die er schenkt, sie sind ein Vorgeschmack. Wir alle haben einen sterblichen Leib. Das ist uns allen klar. Je älter wir werden, desto mehr. Egal wie gesund du lebst, wie vegetarisch du dich ernährst, die Bibel sagt, dein irdischer Leib zerfällt. Aber durch die Gaben und das Wirken des Heiligen Geistes wird auf einmal eine Gabe der Heilung, die Gabe der Heilungen freigesetzt in der Gemeinde, dass auf einmal dieser irdische Leib, der dem Tod geweiht ist, Heilung erfahren kann in übernatürlicher Art und Weise. Gott wirkt, weil eines Tages kein Tod mehr sein wird. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist uns jetzt schon einen unsterblichen Körper gibt. Es heißt nicht, dass wir als Christen niemals krank sein werden. Es ist eine Anzahlung dessen, was kommen wird, ein Hinweis dessen, wenn Gott heilt in unserer Mitte, dass am Ende der Zeit, wenn wir bei ihm sein werden, wird es keinen Tod mehr geben, dann gibt es keine Krankheit mehr. Und wir dürfen aber schon jetzt durch den Heiligen Geist eine Anzahlung bekommen. Auch wenn wir sterben müssen, dürfen wir Heilung erleben. Das ist das, worum es geht. Durch die Gabe der Heilung bekommen wir einen Teil der göttlichen Herrlichkeit, wird ein Teil der göttlichen Herrlichkeit in unserer Mitte sichtbar. Egal ob spektakulär oder unspektakulär, wie auch immer es läuft, wir erleben es immer wieder, auch hier in unserer Mitte. Durch die Gaben des Heiligen Geistes bekommen wir einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit, darum geht es. Das heißt, wenn wir die Gaben des Heiligen Geistes anschauen, dann geht es nicht darum, dass das die Fülle Gottes für uns hier in der Fülle verfügbar wird. Aber es geht darum, dass der Himmel die Erde berührt und dass seine Kraft in unserem Leben sichtbar wird und dass das, was menschlich nicht möglich ist, bei Gott möglich ist. Denn bei ihm ist kein Ding unmöglich. Diese Realität wird durch den Heiligen Geist und durch seine Gaben in unserem Leben sichtbar. Das Reich Gottes breitet sich aus, ist die andere Bezeichnung dafür. Es geht darum, dass Gott die Gaben des Heiligen Geistes uns gegeben hat, als eine Garantie dafür, was später einmal sein wird. Das Ziel des Heiligen Geistes ist es, Gottes Reich zu bauen. Und wo auch immer wir die Möglichkeit haben und es schaffen, das zuzulassen, geschieht unter uns Reich Gottes und dürfen wir jetzt schon erkennen, was irgendwann mal kommt. Sein Wirken, seine Kraft, die Gaben des Heiligen Geistes. Es sind keine Dinge, die begrenzt sind auf eine Zeit damals, auf die Apostel. Es gibt Christen, die sagen, ja, das war damals so, heute brauchen wir das nicht mehr. Wir brauchen das heute noch genauso, diese Berührung vom Himmel. Es ist eine Anzahlung dessen, was kommt. Es ist nicht, was damals war und heute brauchen wir es nicht mehr. Es ist keine Sache, die auf die erste Generation von Gemeinde beschränkt war. Diese Dinge sind gültig bis heute und wir dürfen mit ihnen rechnen. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir ein Problem. Dann fehlt uns etwas. Dann berauben wir uns selbst. Dann geben wir uns zufrieden mit den billigen Dingen, die wir haben und von denen wir meinen, dass sie ach so gut sind. Diese Gaben sind nicht für die besonders Frommen. Es sind nicht für die, die keine Fehler machen. Diese Gaben, die Gott uns schenkt, das sind Gaben, die er schenkt in seiner Gnade. Bei den Korinthern war vieles nicht perfekt. Aber diese Geistesgaben heißen wörtlich übersetzt Gnadengaben, Charismen. Und eine Gabe, die ich aus Gnade bekomme, kann ich mir nicht verdienen. Ich kann sie nur annehmen, ich kann sie gebrauchen oder ich kann sie ablehnen. Aber der Heilige Geist möchte sie uns schenken als ein Angeld dessen, was irgendwann mal kommen wird, dass wir es im Hier und Jetzt schon erleben dürfen. Und wenn wir jetzt in 1. Korinther 12 bis 14 hineinschauen, dann lässt Paulus keinen Zweifel daran, für wen diese Gaben sind und wozu diese Gaben uns dienen sollen. Jede Gabe soll der Stärkung und der Auferbauung der Gemeinde dienen. 1. Korinther 12, Vers 7 heißt es dann, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie einfach auf und unterstreich dir diesen Satz mal. 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Jedem von uns. Wer von euch ist jeder? Jedem von uns. Du bist jeder. Wird eine geistliche Gabe gegeben. Gott möchte in deinem Leben wirken, wenn du es zulässt. Wir können es auch ablehnen. Wir können sagen, brauche ich nicht, will ich nicht. Aber wir dürfen es annehmen. Gott will dir etwas schenken. Und es ist dir gegeben zum Nutzen, zur Auferbauung, zum Dienst, zur Ermutigung der ganzen Gemeinde. Damit sie den anderen nützt, übersetzt Luther. Und in den nächsten drei Versen zählt Paulus jetzt dann einige Gaben auf, die der Heilige Geist schenkt. Römer 12 finden wir auch einige Gaben, im Epheserbrief finden wir einige Gaben. Paulus bestätigt diesen Zweck dann noch einmal in Kapitel 14, Vers 26. Doch alles, was geschieht, soll auch für alle hilfreich sein und sie im Herrn auferbauen. Alles geschehe, dass es aufbaut. Und auch insgesamt, wenn es um den Gebrauch der Gaben des Geistes geht, mitten in der Aufzählung dessen, was die Geistesgaben sind und welche es gibt und welche der Geist Gottes schenkt in der Gemeinde, beschreibt Paulus auf einmal die Gemeinde als einen Leib, als einen Körper, der miteinander verwachsen ist. Und dann gibt es kein besser und kein schlechter. Es geht in den Geistesgaben, in den Dingen, die Gott schenkt, nicht um einen Wettbewerb. Wer hat mehr, wer hat was Besseres? Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass nämlich genau das in Korinth stattgefunden hat, dass es einen Wettbewerb gab. Wer war geistlicher, wer hat mehr Geistesgaben, wer ist mehr von Gott gesegnet und so weiter und so fort. Bei den Geistesgaben geht es nicht um ein Statussymbol oder um eine fromme Selbstbestätigung. Schau mich an, welche Gabe ich habe und beweihräuchere mich. Darum geht es nicht, sondern es geht um die Offenbarung Gottes in der Gemeinde, durch die Gemeinde erbaut wird. Geistesgaben sind dazu da, dass die Gemeinde aufgebaut wird, nicht dein Ego, nicht dein was auch immer, nicht dein frommer Selbstwert. Sie sind dazu da, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Und dann kommt Kapitel 13. Viele halten dieses Kapitel für einen Einschub, für ein Versehen. Kapitel 12 und 14 gehören zusammen, 13 ist irgendwie halt komischerweise da dazwischen gerutscht. Aber darum geht es nicht. Weil Paulus gibt uns in Kapitel 13 eine Ausrichtung darüber, wie wir die Gaben des Geistes gebrauchen sollen. Es ist keine Unterbrechung, weil wir sollen diese Gaben gebrauchen in Liebe zueinander. Es geht nicht um die Gaben, es geht um den Geber. Und es geht darum, dass die Gaben dem Dienst an einem anderen helfen sollen, dass sie ihn segnen sollen, dass sie ihm nützen sollen. Geistesgaben sind zum Dienst für die Gemeinde, für meine Geschwister in der Gemeinde, und ich soll sie gebrauchen in Liebe, dass sie auferbauend sind. Paulus sagt, wenn du eine Gabe des Geistes bekommen hast, aber sie nicht in der Liebe gebrauchst, dann ist es nichts wert. Das ist das, was dahinter steht. Es geht nicht darum, dass Paulus die Liebe den Geistesgaben gegenüberstellt und sagt, hey, wenn du keine Geistesgabe hast, viel wichtiger ist, dass du Liebe hast. Das ist falsch. Was haben wir gelesen? 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem von euch hat Gott eine Gabe gegeben. Du hast von Gott eine Gabe bekommen. Mindestens eine. Und du darfst sie einsetzen. Und es geht nicht darum zu sagen, ach, ich habe halt keine oder ich bin zu schlecht oder keine Ahnung was. Oder die Liebe ist ja viel, viel wichtiger, heißt ja auch am Ende, das hört alles auf. Das heißt, ich brauche sie eigentlich auch gar nicht erst. Ihr Lieben, die Gaben des Geistes werden aufhören. Wisst ihr wann? Wenn Jesus wiederkommt. Ja, wenn das Vollkommene da ist. Das Vollkommene, der Himmel. Wenn der Himmel wirklich auf der Erde ist. Aber bis dahin gilt, dass der Heilige Geist uns diese himmlische Realität in unsere Realität hineinholt. Und es soll geschehen in Liebe, im Miteinander, in der Auferbauung, nicht im Wettkampf, nicht im sich gegenseitig ausstechen, nicht in dem anderen Vorhaltung machen, nicht, dass ich anderen sagen, der ist ungeistlich oder der hat ein Problem oder der hat dies oder der hat jenes. Die Gabe des prophetischen Redens ist nicht dazu da, andere bloßzustellen. Der Heilige Geist zeigt mir, hier ist ein Mensch, der ist in Pornografie gefangen, bitte steh jetzt auf. Das ist kein Reden des Heiligen Geistes, der Heilige Geist wird dich nicht bloßstellen. Hier ist jemand, der hat, was weiß ich was, Schulden ohne Ende. Der Heilige Geist stellt dich nicht bloß, er möchte dir helfen. Und die Gaben des Geistes sind dazu da, dass wir sie in Liebe füreinander einsetzen und gebrauchen. Gott schenkt diese Gaben zur Stärkung der Gemeinde. Deswegen, wenn es um Heilungen geht, um Wunder, Sprachengebet, Prophetie. Es war nicht begrenzt auf die Apostel. Es waren Dinge, die in seiner Gemeinde vorhanden sind. In Rom, Ephesus, Thessaloniki, Jerusalem, Damaskus, Antiochia, überall lesen wir davon, wie die Gaben des Geistes wirken. Wir lesen von Personen, die prophetisch begabt sind, die als Propheten unterwegs sind. Da ist die Rede von einem Agabus, von einem Judas, von einem Silas, die Töchter des Philippus, die als Prophetinnen unterwegs waren. Der Wert der Geistesgaben ist, die Kirche, die Gemeinde zu stärken und aufzubauen. Und es zeigt sich in diesen Gaben. Paulus schreibt, wer aber prophetisch redet, der baut die Gemeinde auf. Warum hören wir sonntags auf die Stimme Gottes in unserer Mitte und geben Raum dazu, dass der Heilige Geist reden kann? Weil es auferbaut. Wenn es nicht auferbaut, dann ist es nicht von Gott. Aber wenn es auferbaut, dann ist es von ihm. Es ist nicht die Frage, ob es die Gaben des Geistes gibt, ob wir sie erleben, sondern die Frage ist, ob wir es uns leisten können, darauf zu verzichten. Und wenn du etwas Positives für die Gemeinde tun willst und vielleicht keine Kapazität hast, jetzt zeitlich oder sowas, irgendwo mitzuarbeiten, irgendwas zu tun, das Einfachste, was du tun kannst, ist, sich nach den Gaben des Geistes auszustrecken und darin zu dienen, weil sie bauen die Gemeinde auf. Alle Gaben sind zur Stärkung und Ermutigung der Gemeinde. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und ich sage es noch so oft, bis es dir zu den Ohren rauskommt, dass du, wenn du heute, und nur dieses eine, die Geistesgaben sind dazu da, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Wie viele Christen gehen aus Gemeinde raus? Gemeinde ist keine Frage von ob es mir gut tut und mir gefällt. Gott hat sich festgelegt, er wirkt in seiner Gemeinde. Du kannst nicht aus Gemeinde einfach rausgehen. Die Auferbauung durch den Heiligen Geist findet in Gemeinde statt, in keinem anderen Kontext. Wir können diese Gaben während dem Gottesdienst gebrauchen, so wie wir es immer wieder erleben. Immer wieder Zeit haben für prophetische Impulse, das Gebet nach dem Gottesdienst, Segnungsgebet, wo wir beten, so wie wir es gelesen haben, was Sabine uns berichtet hat. Im Gebet ist während dem Gottesdienst ist Heilung geschehen an ihrem Körper. Deshalb, wann immer wir zusammenkommen, lasst uns zusammenkommen, nicht mit dem Bedürfnis, dass wir nur gesegnet werden, sondern immer auch mit der Bereitschaft, dass wir andere segnen. Durch den Heiligen Geist, der in uns lebt und durch die Gaben, die er uns schenkt. Es ist so wichtig, dass wir das tun, ob wir im Gottesdienst zusammenkommen oder in kleinen Gruppen, in unseren Hauskreisen. Es ist so gut und wichtig, wenn du eine kleine Gruppe hast, einen Hauskreis hast, wo du mit anderen Geschwistern zusammenkommst und ihr euch gegenseitig dienen dürft. Ein jeder mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. 1. Korinther 14. Im Gottesdienst ist das nicht möglich, dass jeder von euch hier nach vorne kommt und mit seiner Gabe dient. Aber in einer kleinen Gruppe, in einem Hauskreis ist das möglich. Es ist so gut, wenn wir das haben. Gott hat dich dazu gesetzt, ein Segen zu sein. Deswegen sei ein Segen. Und nicht nur mit den menschlich-natürlichen Fähigkeiten. Das ist gut, wenn wir diese einbringen. Aber Gott hat mehr für uns. Lasst uns das Gute suchen, das Gute übereinander aussprechen, einander dienen und aufbauen mit den Gaben, die Gott uns gibt. Und der zweite Punkt, wenn es um die Geistesgaben geht, den Paulus beschreibt oder was er sagt, wie wir damit umgehen sollen. Die Gaben sind dazu da, dass sie die Gemeinde auferbauen, dass du Auferbauung erfährst, dass du Ermutigung bekommst. Und der zweite Punkt, den Paulus sagt im Umgang mit den Gaben, ist: Sie sind so gut und sie sind so wichtig, dass wir danach streben sollen. 1. Korinther 12, 31. Strebt aber nach den größeren Gaben. Strebt nach den größeren, bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und auch wenn eben im Anschluss danach direkt das Hohelied der Liebe kommt, ist mit diesen größeren Gaben nicht die Liebe gemeint. Es geht nicht darum, dass, ja, wir hatten es vorhin schon, die Liebe ist keine Geistesgabe, es ist keine Alternative. Die Liebe ist das, was unter uns sein muss. Und Gott gebraucht jetzt aber diese Gaben des Geistes. Paulus sagt, strebt nach den Gaben. Das ist nicht nur eine, nach der wir streben sollen, es sind viele. Nämlich nach den verschiedenen Gaben, die der Geist wirkt, die er unter anderem hier aufzählt. Paulus spricht zu den Christen, spricht nicht zu Christen, die keine Geistesgaben hatten, sondern er schreibt den Korinthern, die Gaben in der Fülle hatten. Er schreibt im ersten Kapitel, euch ist kein Mangel an irgendeiner Gabe. Und er sagt trotzdem, strebt nach mehr. Strebt nach den größeren Gaben. So, wenn du eine Gabe des Geistes hast, dann heißt das nicht, sei zufrieden mit dem, was du hast, sondern strebe nach dem Größeren. Bleib dran, geh weiter. Wenn du noch keine Gabe hast, dann sag nicht, ja, ist halt nicht für mich. Paulus sagt ja auch, jeder bekommt halt was er bekommt und ja, ich bekomme halt nichts. Nein, jeder hat eine Gabe und unsere Aufgabe ist es, nach dem Größeren zu streben. Paulus spricht zu den Christen, die diese Geistesgaben hatten und praktiziert haben. Insgesamt 4-mal schreibt er in diesen Kapiteln, dass wir uns bemühen sollen um die Gaben des Geistes. 12,31, 14,1, 12 und 39. Bemühen heißt nicht einfach nur annehmen und sagen, okay, ich nehme das jetzt. Bemühen heißt nicht einfach nur zu tolerieren, ja, wenn es passiert, ist das in Ordnung, sondern es heißt nacheifern. Wir sollen den Gaben des Geistes nacheifern, weil sie uns helfen, das Evangelium zu verkündigen, weil sie uns helfen, Reich Gottes zu bauen. Es geht um das Reich Gottes. Und sie helfen uns, Gemeinde zu bauen. Dazu sind sie da, zur Ermutigung, zur Stärkung. Es geht immer um den Dienst am anderen. Wir sollen uns bemühen. Warum? Weil es gut ist, wenn wir einander dienen und uns gegenseitig stärken. Wenn Paulus von Bemühen spricht, ihr kriegt jetzt noch einen griechischen Begriff, dann verwendet er den Begriff Zelo. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Begriff Zelot. Jesus hatte einen Jünger, der war ein Zelot. Die Zeloten waren eine Widerstandsbewegung, die römischen Besatzer vertreiben wollten. Die Zeloten waren aber keine ruhige Friedensbewegung, die zur Montagsdemo zusammengekommen sind und sich vor dem Tempel versammelt haben und ein Schild hochgehalten haben, ich bin vegan und mag keine Römer oder sowas. Die Zeloten waren Eiferer für ihre Sache. Es waren solche, die Römer bekämpft haben, die mit Waffengewalt gekämpft haben. Die Zeloten waren Fanatiker. das, was Paulus hier sagt, wenn es um die Gaben des Geistes geht, dann sollen wir nicht in der Gemeinde sitzen mit einem frommen Gesichtsausdruck und sagen, ach, es wäre so schön, wenn ich eine hätte. Wir sollen fanatisch sein. Wir sollen danach eifern, streben, keine Ruhe geben. Ihr Lieben, ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad hierher gefahren. Und 300 Meter bergabwärts gibt es einen Tempel, vor dem standen schon drei Frauen, bevor er überhaupt geöffnet hatte. Der Tempel heißt In Shape. Und der Tempel ist dazu da, dass sie ihren eigenen Tempel, ihren Körper auferbauen. Es ist gut, wenn wir das tun. Aber es gibt so viel mehr. Wie viele Leute sind so fanatisch, wenn es um Sport geht? Wenn ich nicht meinen Sport machen kann oder wie auch immer. Oder um Fußball. Ja, gestern Abend war es ja wieder ganz spannend. Wir eifern da drum. Ja? Und es ist nicht möglich und wir wollen das nicht verpassen. Wir wollen dabei sein und wir wollen gucken und weil wir glauben, dass es uns gut tut und ja, Fußball die schönste Nebensache der Welt und Fitnessstudio, mein Körper, meine Gesundheit in meinem Alter und all diese positiven Auswirkungen. Wir sind so aufs Diesseits beschränkt und sind so zufrieden mit dem, was wir haben. Und Paulus sagt, strebt nach etwas anderem. Es gibt geistliche Dinge, die weit über das Sichtbare hinausgehen, die ihr braucht, die ihr benötigt. Und Paulus sagt das nicht, dass es einfach nur gut ist, sondern er redet aus der eigenen Erfahrung heraus. Was Paulus hier sagt, ist, dass wir fanatisch sein sollen, wenn es um die Gaben des Geistes geht. Wir sollen nicht fanatisch sein, wenn es um Rechthaberei geht. Was du tun darfst als Christ und was du nicht tun darfst, da sind wir häufig fanatisch. Als Christ musst du. Und wenn du das nicht machst, und hast du gesehen, was der schon wieder. Wir sollen nicht in dieser Form fanatisch sein, sondern wir sollen fanatisch sein, wenn es um die Gaben des Geistes geht. In der Liebe, in dem Unterstützen, Auferbauen, Ermutigen und Voranbringen. Nicht in dem Stutzen und Zurechtweisen zu sagen, was du schon wieder falsch gemacht hast. Wir sollen fanatisch sein für die Gaben des Geistes, weil sie ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes sind, das irgendwann mal in der Fülle kommen wird. Fanatisch danach trachten, dass Heilung geschieht in unserer Mitte und nicht nach dem fünften Mal enttäuscht sein, weil es schon wieder nicht geklappt hat. Wir sollen fanatisch sein, weil es hilft, das Reich Gottes zu bauen. Und wenn wir es nicht sind, dann fehlt uns Kraft, dann fehlt uns etwas. Wir sollen danach streben, danach nach diesen Gaben eifern, weil sie die Gemeinde auferbauen, ermutigen und stärken. Paulus wollte nicht, dass die Korinther oder irgendwelche anderen Christen überhaupt in eine passive Haltung gegenüber den Geistesgaben kommen. Die Korinther haben einen Wettbewerb veranstaltet. Wer ist der Frömmste und der Heiligste? Und wer hat die größte Gabe? Und wer ist derjenige, Paulus macht das nicht mit dem, was man vielleicht erwarten müsste, indem er ordnend eingreift und zur Mäßigung aufruft. Er macht das genaue Gegenteil. Er sagt, strebt nach den Gaben. Strebt nach den Gaben und gebraucht sie in der richtigen Weise. Ja, aber strebt nach denen. Hört nicht auf. Gott hat euch die Fülle gegeben. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden. Und er ermutigt die Gemeinde, sich in der richtigen Weise um die Gaben zu bemühen. Und dann eben in diesem Kapitel 12, 8 bis 10 und 28 bis 30 redet er von diesen Gaben, die es geht. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gelesen hast. Ich weiß nicht, wer von euch in diesen Gaben dient. Aber das ist das, was wir brauchen, wenn wir als Gemeinde weiter wachsen wollen, wenn wir als Gemeinde Gottes Offenbarung in unserer Mitte haben wollen, wenn wir als Gemeinde erleben wollen, dass Menschen zum Glauben kommen, brauchen wir die Gaben des Geistes. Es geht nicht ohne. Und ich habe nicht die Zeit, auf alle Gaben einzugehen. Das können wir vielleicht an einer anderen Stelle mal machen, über die Gaben nochmal im Detail zu predigen. Aber Paulus hat so grob kannst du das mitnehmen, drei Sorten von Gaben, die er aufzählt. Da gibt es die Sprachengaben. Gaben, die durch Reden zum Ausdruck kommen. Gott schenkt die Gabe der Weisheit, der Erkenntnis, der Prophetie. Bei diesen Gaben geht es darum, dass Gott Einblicke in seine himmlische Welt gibt. Es geht nicht um Wahrsagerei, die Zukunft vorherzusagen. Es geht nicht darum, dass Gott mir etwas zeigt, was andere tun müssen. Gott hat mir gezeigt, du sollst mich heiraten. Ist nicht vom Geist Gottes. Es geht darum, dass Gott uns einen Blick schenkt aus der Perspektive seiner himmlischen Welt für eine Situation, in der wir stehen, eine Erkenntnis zu haben, eine Erkenntnis, die tiefer geht. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal vor einer schwierigen Entscheidung standest. Erkenntnis tut Not, dass wir blicken, um was es geht. Nicht nur das oder das oder abwägen, sondern Erkenntnis haben. Und Gott möchte uns Erkenntnis schenken. So, wenn du Erkenntnis brauchst, wenn du vor einer Herausforderung stehst, eine Frage hast in deinem Leben, was ist jetzt der richtige Weg? Dann kannst du in die Gemeinde kommen und darfst erleben, wie andere Geschwister dir dienen mit der Gabe der Erkenntnis. Und wie du auf einmal weißt, was du tun kannst. Genauso die Gabe der Weisheit, göttliche Weisheit zu reden in deine Situation hinein. Diese Gaben sind nicht dazu da, dass ich die Verantwortung abgebe. Und dann hat Schwester Gwendolin ein Wort der Weisheit für mich und dann mache ich das und dann geht's schief und dann ist sie schuld. Nein, es geht darum, diese Worte zu hören, die Gott spricht durch andere Menschen, dass ich aktiv werde und Verantwortung übernehme und dementsprechend handle. Prophetische Gaben, genau in dieser Form. Es geht nicht darum, Herr, zeig du mir, wen ich heiraten soll, sondern es geht darum, Herr, gib mir eine Offenbarung dessen, was du tun willst in meinem Leben. Das ist prophetisches Reden. Das ist das, was Gott uns geben möchte. Diese Gaben sind unendlich wertvoll, wann auch immer du vor einer Herausforderung stehst, wir als Gemeinde, in welche Richtung soll es gehen, was sollen wir tun, wo sollen wir unsere Finanzen einsetzen? Wir brauchen göttliche Weisheit und Erkenntnis. Wie traurig wäre es, wenn wir nur nach menschlichen Maßstäben hier unterwegs sind. Die Gabe des Sprachengebets, des Sprachenredens mit der Auslegung ist eine Gabe, die Gott schenkt zur Erbauung in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon mal erlebt hast. Das Einzige, wo es ein bisschen anders gelagert ist, ist die Gabe des Sprachengebets selber, ohne Auslegung. Sagt Paulus, es erbaut dich. Kein anderer versteht dich. Aber es ist eine Gebetsgabe, die Gott dir gibt, die dein Gebetsleben nach vorne bringt und befeuert. Sie führt dich in eine neue geistliche Dimension. Das ist die eine Sorte von Gaben, über die Paulus redet. Gaben, die dadurch aktiv werden, dass wir reden und dass göttliche Offenbarung dadurch geschieht. Und es gibt Kraftgaben. Das sind die spektakulären Dinge. Die Gabe, Wunder zu tun. Die Gabe des Glaubens. Ja, Glauben heißt nicht, es ist eine Gabe Gottes und wenn ich nicht glauben kann, habe ich halt nicht die Gabe dazu. Glauben heißt, Gott zu vertrauen. Aber die Gabe des Glaubens heißt in einem besonderen Maße Gott vertrauen zu können für bestimmte Dinge. Und Gott handelt dementsprechend. Gaben der Heilungen sind die spektakulären Gaben, wo Gott eingreift und Dinge, die menschlich nicht möglich sind, auf einmal passieren und geschehen. Als Vorschattung dessen, was irgendwann mal kommen wird, was irgendwann mal Gott, die zukünftige Realität hier in unserer Mitte sichtbar wird. Es sind Gaben, um Dinge zu überwinden in unserem Leben. Ob es Krankheit ist, ob es Not ist, ob es Herausforderung ist, ich habe es vorhin so salopp gesagt, dein Auto, das nicht fährt. Es sind Gaben zu überwinden, übermenschlich, in übernatürlicher Weise zu überwinden. Und das möchte Gott wirken in unserer Mitte. Und es gibt Dienst- oder Leitungsgaben. Das Dritte, das sind Gaben, die der Struktur, dem Organismus, der Gemeinde dienen. Paulus redet von einer göttlichen Begabung, einer Geistesgabe der Leitung. Die Gabe, Geister zu unterscheiden, die Motivation hinter Dingen erkennen zu können, warum jemand etwas tut. An eine apostolische Gabe, die Gabe des Dienens, an anderer Stelle die Gabe der Barmherzigkeit oder des Gebens. Es sind Dinge, die der Geist Gottes übernatürlich in uns bewirkt und dadurch Dinge freigesetzt werden. Menschen, die Gabe des Gebens haben, sind Menschen, die über das natürliche Maß hin. Ja, ich habe schon oft gesagt, wir haben das Prinzip, 90% für dich und 10% deines Einkommens darfst du geben für das Reich Gottes. Menschen mit einer Gabe des Gebens, die leben es genau andersrum. Die leben von 10% und geben 90. Das sind Katalysatoren für das Reich Gottes. Diese Gaben, diese Dienstgaben, das sind Gaben, die Gemeinde voranbringen wie kaum etwas anderes. Diese Kraftwirkungen sind Gaben, die ein Zeichen Gottes setzen in unsere Gesellschaft, wo auch die Menschen, die nicht an Gott glauben, nicht umhin können, als sagen zu müssen, hier ist etwas passiert, was ich nicht verstehe. Es kann sein, dass es Gott vielleicht doch gibt. Und diese Sprachengaben, es sind Gaben der Ermutigung, der Auferbauung. Und diese Dienstgaben, es sind Gaben, die uns als Gemeinde voranbringen, wie ein Katalysator wirken, die etwas beschleunigen. Und in allen Bereichen möchte uns der Heilige Geist dienen, uns einen Blick schenken für die Realität Gottes und seine Gemeinde aufbauen. Und die Frage heute Morgen ist schlicht und ergreifend, ob du bereit bist, dich darauf einzulassen. Der Heilige Geist schenkt jedem eine Gabe. Und ein Geschenk kannst du annehmen oder ablehnen. Oder du kannst es nehmen und in die Ecke stellen und dich so sehr darüber freuen, dass Gott dich beschenkt hat, aber du kannst es niemals auspacken. Und jedem, der kommt, zeigst du, ich habe diese Gabe, aber du wirst sie niemals gebrauchen. Die Frage ist, ob du dich gebrauchen lassen möchtest von Gott. Zur Auferbauung seiner Gemeinde, zum Dienst in der Gemeinde, dass sein Reich sich ausbreitet in dieser Welt. In übernatürlicher Art und Weise. Worte der Weisheit zu sprechen, der Erkenntnis zu sprechen. Und ich weiß, dass es Menschen hier gibt, die diese Gabe haben. Ich weiß nicht, ob du es selber so benennst, aber ich glaube, es gibt Leute, die die Dinge auf den Punkt bringen. Diese prophetische Gabe haben wir noch am ehesten vor Augen. Ich glaube, dass Gott Menschen in unserer Mitte befähigen möchte, prophetisch zu reden. Aber ich glaube von ganzem Herzen auch, dass diese spektakulären Gaben, vor denen wir uns so sehr scheuen, dass auch diese Gaben hier in unserer Gemeinde vorhanden sind. Gaben der Heilungen. Dass Menschen da sind, denen Gott Kühnheit schenkt, zu beten. Und wenn du die nächsten 5000 Mal nichts erlebst, dann wird es irgendwann mal, weil du treu bist, durch Gottes Kraft und durch seinen Geist passieren. Wenn du nicht weißt, für welche Gabe, nach welcher Gabe du streben sollst, und du willst ja nichts falsch machen, dann streb nach dem, was dir am besten gefällt, solange bis Gott dir etwas anderes sagt. Die Gabe des Sprachengebets. Paulus ermutigt uns und sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Ich wünschte, ihr würdet alle so viel beten wie ich. Es ist eine Gabe, die uns dient, die uns hilft. Eine Gabe, die Gott schenkt. Gaben von Leitung. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die Gott befähigen möchte, Leitungsdienste zu übernehmen in der Gemeinde. Nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen. Gabe zu dienen. Einfach nur da zu sein und zu dienen und du brauchst gar nichts anderes tun. Die Gabe des Gebens freizulassen. Nicht in alle möglichen Dinge hineinzugeben, sondern in das Reich Gottes zu investieren und diese übernatürliche Gabe zu gebrauchen zur Auferbauung der Gemeinde, zum Bau seines Reiches, dass seine Herrlichkeit in unserer Mitte sichtbar wird. Und ich habe jetzt viel gesagt. Die Frage ist schlicht und ergreifend, bist du bereit, nach diesen Gaben zu eifern? Und Paulus sagt nicht, mach das nach einer Predigt mit einem Aufruf, komm dann nach vorne und lass für dich beten. Und er sagt, es eifert. Und ich möchte uns das allen als Hausaufgabe mitgeben, dass du in der kommenden Woche vielleicht mal 1. Korinther 12 bis 14 liest. Und du überlegst, okay, was möchte ich eigentlich tun? Wo möchte ich dienen und mich von Gott gebrauchen lassen? Und anzufangen zu beten für die Gabe des Geistes, die Gott dir schenkt. Und wenn du im Hauskreis bist in der kommenden Woche, dann redet im Hauskreis darüber und betet füreinander und dient einander in euren Gaben, die Gott euch gegeben hat. Und schaut, was passieren kann. Und wenn du keinen Hauskreis hast, wir haben draußen eine tolle Wand, da stehen ganz viele Hauskreise drauf, dann such dir einen. Und dann lasst uns zusammenkommen, lasst uns als Gemeinde nicht locker lassen und an diesen Themen dranbleiben. Es gibt keinen Grund, warum das heute nicht mehr passieren sollte. Gott möchte es wirken, der Heilige Geist möchte es in unserer Mitte wirken. Und es liegt an uns, ob es passiert oder nicht. Amen.